Ihr hört mich jetzt wieder, ist das an? Ja?
Ja, gut.
Gut. Also bei dem Steps-Magazin, da habe ich ja auch, bei dem Zweifel, da habe ich auch einen Artikel mitgeschrieben. Nicht? Also, weil es ja dann noch mehr von mir lesen wollte, da ist auch noch was mit drin. Ja, also hat mich gefreut, was damit zu beizutragen, da bei dem Artikel, ja, der Zeitschrift. Lässt sich auch, glaube ich, gut, weil so Themenhefte sind. Nicht? Ist das dann ganz interessant, auch wenn Jugendliche das in die Hand bekommen. Also, wir haben in der letzten Stunde uns angefangen, mit 1. Korinther 12 zu beschäftigen. Insbesondere so einige Grundlagen. Jeder hat Gaben vom Heiligen Geist. All das, was wir geschenkt bekommen haben, soll für die Gemeinde eingesetzt werden. Und wir haben dann einiges dieser Gaben angeschaut. Wir werden möglicherweise noch, je nachdem, wie viel Zeit wir haben, dann auch noch den Rest von Kapitel 12, 13 und 14 lesen. Ich werde sonst immer wieder darauf zu sprechen kommen, bei dem, was ich jetzt weiter sage. Da, wo wir einige dieser Gaben definiert haben, da ist dann ja manchmal die Frage, wie ist das eigentlich, sind diese Gaben auch heute noch so präsent? Und ich glaube, bei den meisten der Gaben des Geistes ist die Sache da ziemlich klar. Also wenn ich die Frage spreche, wie ist das mit der Liebe, der Hoffnung, dem Dienst oder der Lehre oder dem Wort der Ermutigung oder der Weissagung, das sind meistens keine problematischen Sachen. Da würden die meisten von uns sagen, ja, okay, wir wissen jetzt ungefähr, was das bedeutet. Da besteht wenig Zweifel, dass es das heute noch gibt. Zweifel aus meiner Sicht bestehen berechtigt, beispielsweise bei der Frage des Apostels. Da wird ja gesagt, Apostel ist auch eine Gabe des Heiligen Geistes. Meine Auffassung ist, dass es diesen Aposteldienst in dieser Weise nicht gibt. Begründung wäre, da wo am Anfang der Apostelgeschichte ein 12. Apostel nachgewählt werden soll, da wird deutlich als Kriterium angegeben, das muss ein Augenzeuge der Wirksamkeit Jesu gewesen sein. Nach Möglichkeit auch am besten noch direkt von ihm berufen. Dieses Kriterium kann ja heute keiner mehr erfüllen, weil die sind ja alle längst tot. Es wird dann auch gesagt, die Gemeinde werde aufgebaut auf den Grund der Propheten, der Apostel, was für uns ja auch verständlich ist, weil am Anfang der Entstehung der Gemeinde standen ja die Apostel. Also von daher ist die Gemeinde auf sie aufgebaut. Ich sehe da nicht die Herausforderung, dass es zu jeder Zeit Apostel geben müsse. Das gab es in der Weltgeschichte immer wieder. Wir kennen die Neuapostolische Kirche, die das direkt darauf aufbaut. Die katholisch-apostolische Kirche, im charismatischen Bereich gibt es viele, die meinen, als Apostel berufen zu sein. Ich würde es stärker zu definieren vom Anfang der Apostelgeschichte. Apostel ist in dieser Weise nicht mehr möglich, weil eben keiner mehr in dieser Weise von Jesus berufen ist, keiner mehr Augen- und Ohrenzeuge des Auftretens Jesu gewesen war. Manche können dann ja sagen, ja, aber wie ist das mit dem Paulus? Ja, immerhin bei Paulus müssen wir sagen, der hat ja eine direkte Berufung Jesu gehabt, denn der ist ihm ja vor Damaskus erschienen, wenn auch in einer Vision. Zweitens müssen wir sagen, Paulus war Augen- und Ohrenzeuge des Wirkens Jesu, nur damals war er noch nicht Anhänger Jesu. Denn er war ja in Jerusalem, hatte seine Ausbildung zu Füßen Gamaliels gemacht, das lesen wir, und zwar genau zu der Zeit, als Jesus dort auch wirksam war. Denn wir sehen ja schon, als Stephanus hingerichtet wird, da ist er vor Ort. Also das heißt, er war in Jerusalem, er hat Jesus predigen hören, nur damals war er noch kein nicht sein entschiedener Nachfolger. Also insofern wurden durchaus beide Kriterien erfüllt sein, eine direkte Berufung durch Jesus Christus und ein Augen- und Ohrenzeuge des Wirkens Jesu. Wenn auch nicht die ganzen 3 Jahre, aber zumindest teilweise. Insofern würde ich sagen, Apostel in diesem Sinne nicht. Viele interpretieren in den Apostel hinein eine übergemeindliche Berufung. Die würde ich allerdings nicht vom Apostelamt abhängig machen, denn beispielsweise auch Timotheus hatte eine übergemeindliche Aufgabe, indem er von Paulus die Aufgabe bekam, in den Gemeinden Älteste einzusetzen, übergemeindliche Aufgabe, aber er wird nicht als Apostel genannt, sondern als einfach ein Schüler des Paulus. Und das gilt für andere Mitarbeiter ebenfalls. Auch der Barnabas, nicht, ist auch nicht direkt Apostel, er ist mehr auch ein Missionar und so weiter, aber Apostel sind eigentlich diese 12 von Jesus Berufenen, entweder plus Paulus oder manche Theologen sagen, vielleicht auch nicht ganz unberechtigt, dass diese Nachwahl, die dann nach dem Tod des Judas passiert ist, dass die vielleicht auch gar nicht so richtig gewesen ist. Da steht ja auch nicht, dass sie den Auftrag von Gott bekamen, sie machten das einfach so, um die 12er-Zahl wieder voll zu bekommen. Vielleicht ist dann eben der Paulus der 12., den Gott statt des Judas dann damit reinnimmt. Aber das ist dann eben eine Auslegungsfrage. Sonst gibt es wahrscheinlich auch, kennt ihr das aus dem 1. Korinther 13, Verse 8 bis 10. Da wird dann darauf hingewiesen, dass bestimmte, also ich lese euch das gerade mal vor, 1. Korinther 13, das ist ja das, was häufig diskutiert wird, wenn es um besonders diese Zeichengaben geht und wie wir damit der Gegenwart umzugehen haben. 1. Korinther 13. Die Liebe hört niemals auf. Also Vers 8. Die Liebe hört niemals auf, aber seien es Weissagungen, also Prophetie, sie werden weggetan werden. Seien es Sprachen, sie werden aufhören. Sei es Erkenntnis, sie wird weggetan werden. Denn wir erkennen stückweise und wir weissagen stückweise. Wenn aber einmal das Vollkommene da ist, dann wird das Stückwerk weggetan werden. Als ich noch unmündiger war, redete ich wie ein Unmündiger, dachte wie ein Unmündiger und urteilte wie ein Unmündiger. Als ich aber ein Mann wurde, tat ich weg, was zum Unmündigsein gehört. Denn wir sehen jetzt mittels eines Spiegels wie im Rätsel, dann aber von Angesicht zu Angesicht, jetzt erkenne ich stückweise, dann werde ich erkennen, wie ich erkannt worden bin. Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei, von diesen ist die Liebe die größte. Ja, also das ist dann Ausgangspunkt für die Diskussion, wie sieht das speziell bei der Weissagung aus, die wird hier erwähnt, also Prophetie, die Erkenntnis und eben das Zungenreden. Relativ klar, das steht da ja auch, steht, dass das aufhören wird. Also dass es nicht für alle Zeiten ewig da sein wird. Was uns ja auch ganz verständlich ist, denn spätestens in der Ewigkeit bei Gott brauchen wir das natürlich nicht. Also Zungenreden macht in der Ewigkeit gar keinen Sinn, weil es da ja, soweit wir das wissen, gar keine verschiedenen Sprachen mehr gibt. Also dann reden ja sowieso alle in derselben Sprache. Prophezeiung ist auch nicht mehr nötig, weil wir dann ja in direktem Kontakt mit Gott sind, die Sachen alle geklärt sind, die wir wissen müssen, mit der Erkenntnis, naja, jetzt könnten wir sagen, wir sind dann halt so weit, Gott hat uns da alles verständlich gemacht. Das ist ja auch, was Paulus dann im weiteren Verlauf des Textes sagt, dass wir erkennen, wie wir erkannt worden sind, dass dann alle Fragen offen sind, jetzt unser Erkenntnis Stückwerk ist. Die entscheidende Frage, die sich hier stellt, ist das ein Zustand, der eventuell auch schon früher erreicht wird? Und dann gibt es jetzt verschiedene Argumentationen, die dabei eine Rolle spielen. Die hängen insbesondere daran, was wir mit dem Vollkommenen identifizieren. Also was ist mit dem Vollkommenen gemeint? Insbesondere manche Ausleger weisen darauf hin, das ist jetzt das Wort Gottes, also die Bibel. Diese Auslegung kann man so vertreten, natürlich. Allerdings halte ich sie aus dem Text heraus für nicht unbedingt notwendig. Warum? Weil in dem weder Kapitel 12, noch in Kapitel 13, noch in Kapitel 14 wird die Bibel direkt als Bibel erwähnt. Auch in diesem Text steht das Vollkommene, es steht nicht das Wort Gottes, wie das sonst immer der Fall ist. Auch finden wir im Neuen Testament keine andere Stelle, in dem die Bibel das Vollkommene genannt wird. Sie wird als vollkommen beschrieben, aber nicht als das Vollkommene. Und das macht ja immer noch einen gewissen Unterschied. Von daher würde ich hier zumindest etwas zur Vorsicht raten. Manche sagen auch, naja, der Paulus, der sagt ja, seine Erkenntnis ist Stückwerk, wir haben heute vollkommene Erkenntnis. Auch das würde ich für sehr problematisch ansehen, weil erstmal müssen wir sehen, Paulus ist ja immerhin einer, der inspiriert war und der diese ganzen Schriften geoffenbart bekommen hat, von denen wir das lesen. Jetzt prinzipiell uns als weiter oder klüger oder so voranzustellen, ist ja problematisch, zumal ich behaupten würde, dass unsere Erkenntnis nach wie vor Stückwerk ist und dass wir noch nicht so weit sind, dass wir alles erkennen, wie wir erkannt worden sind. Ob wir weiter sind, weiß ich ja nicht mal. Ja, der Kanon ist abgeschlossen, das sicherlich, aber Fragen bleiben ja sehr viele offen, von denen Gott einfach gar keine weitere Antwort gibt. Also von daher, auch das halte ich für nicht ganz für mich überzeugend. Manche sagen auch, sie spricht ja davon, als ich unmündig war, war ich wie ein Unmündiger. Und jetzt wird gesagt, dass das Zungenreden und die Prophezeiung lediglich für die Unmündigen sind. Wenn aber die Christenheit oder die Gemeinde einen gewissen Zustand der Reife erreicht hätte, und das hätte er nun mit dem Abschluss der Apostelgeschichte, dann sei damit das Vollkommene erreicht. Halte ich auch für eine nicht ganz für mich nachvollziehbare Argumentation, weil wir eben sehen, dass die Urgemeinde ja bei weitem nicht vollkommen war. Und ich hoffe, ich trete euch nicht zu nahe, auch wenn ich sage, auch die heutige Gemeinde Jesu Christi, auch die Brüderversammlungen sind nicht vollkommen. Oder? Also ich würde sagen, da ist auch noch viel Unreife und viel stückweise Erkenntnis und so weiter. Also von daher würde ich sagen, der Zustand ist ja noch nicht da. Also weder war er am Ende der Apostelgeschichte erreicht, noch je in der Kirchengeschichte, sondern da merken wir immer leider sehr viel gemischt von Wahrheit und Lüge und richtiger Erkenntnis und falscher und Heuchelei und echten Nachfolger und so weiter. Also auch das würde ich jetzt als noch nicht gegeben betrachten. Manche verweisen auch auf die unterschiedliche Bezeichnung von dem, dies wird weggetan werden, das wird aufhören. Da wird ja beim Zungenreden gesagt, das wird, ich glaube, was steht da hier, die Zungenreden, das wird aufhören. Und zwar, das eine ist nämlich ein plötzliches Ende, das andere ist ein langsames Aufhören, ein Auslaufen. Und hier sagen viele, dass mit der Apostelgeschichte sei das eben sozusagen langsam zu einem Ende gekommen. Es wäre theoretisch möglich. Es wäre auch möglich, dass hier einfach sprachlich zwei verschiedene Begriffe gewählt werden, weil sich das sonst schlecht anhört, wenn man alles immer dasselbe sagt. Zumal, wenn da steht langsam aufhören, das Verb, was da erwähnt wird, das Griechische, kann bedeuten langsam aufhören, kann aber auch bedeuten langsam aufhören und nach einer Pause wieder anfangen. Also das heißt, das Verb wird auch für etwas benutzt, was zwischendurch aufhört und nachher wiederkommt, also nicht endgültig zu Ende ist. Wo wir dann merken, nur aus dem Verb und der Bedeutung des Verbs lässt sich nicht zwangsläufig ableiten, dass das nach und nach ausläuft. Und selbst wenn es nach und nach ausläuft, ist damit noch keine Zeitdauer angegeben. Also ist die Zeitdauer des Nach- und Nachlaufens 2000 Jahre oder 100 oder 10, das steckt da natürlich nicht im Text mit drin. Also deshalb würde ich hier vorsichtig sein, dass was eindeutig biblisch ist, ist, es wird aufhören. Es wird nicht auf Dauer da sein. Was auch ganz eindeutig ist, diese spektakulären Gaben, auf die die Korinther großen Wert gelegt haben, sind nach der Bemessung des, also Gottes durch Paulus eher unwichtige Gaben. Das lesen wir auch am Anfang des 13. Kapitels. Wenn ich in Sprachen der Menschen und der Engel redete, aber keine Liebe hätte, so wäre ich ein tönendes Erz und eine klingende Schelle. Das heißt, in Sprachen der Menschen und der Engel, das bedeutet einer, wenn ich so super in Zungen reden könnte, wie nie irgendeiner das kann, das heißt, wenn ich alle Sprachen beherrschen würde in Zungen, also ich kann dann hier in den 5000 Sprachen, die es auf der Erde gibt, Zungen reden und noch Engelsprache dazu reden, also rein hypothetisch, und dann sagt er, wenn ich diese wichtigsten Geistesgaben nicht habe, nichts wert, alles vollkommen sinnlos. Dann als nächstes sagt er, wenn ich Weissagung hätte und alle Geheimnisse wüsste und alle Erkenntnisse, Und dann wäre es auch nichts wert. Das heißt, Weissagung, wenn Gott jeden Tag zu mir sprechen würde, wenn es kein Geheimnis mehr gäbe, wenn er jeden auf den Kopf zu sagen könnte, du hast die Sünde da begangen und du die und das ist deine Zukunft, hätte die Liebe nicht, zack, nichts wert. Wenn ich Glauben hätte, sodass ich Berge versetzen könnte, also nicht nur in Show, sondern das passiert tatsächlich, und hätte die Liebe nicht, nichts wert. Oder sozial, wenn ich meine Gehabe austeile, mein Leib hingebe, verbrannt würde, Märtyrer, um Jesu willen, alles aufgeben, Franz von Assisi in der Gegenwart oder sowas, hätte die Liebe nicht, wäre es alles nichts wert. Also hier ist eine ganz eindeutige Rangfolge der Gaben, die er auch ankündigt, strebt nach den höheren Gaben. Das ist ja die Einleitung zu Kapitel 13. Und vor diesem Hintergrund wird dann auch deutlich gemacht, warum? Weil das nämlich die Eigenschaften Gottes sind. Und diese Eigenschaften Gottes, die den Charakter und die Persönlichkeit betreffen und dann auch dauerhafte Gültigkeit haben bis in die Ewigkeit, weil das ja Wesenseigenschaften Gottes sind und damit auch Wesenseigenschaften des Christen, der Gott nachfolgt und der nach seinem Vorbild handeln soll. Also das heißt, es wird zum Ende kommen. Ich würde allerdings zur Vorsicht mahnen, aus dem Text Dinge herauszulesen, die nicht wirklich gesagt werden, nämlich zum Beispiel, wann das der Fall sein wird. Eben, wenn das Vollkommene kommt, ja, aber was ist es? Ich habe ja deutlich gemacht, dass wenn man es sehr schnell auf die Bibel anwendet, dass das exegetisch problematisch ist, weil eben die Bibel dort nicht direkt steht, weil sie nicht als das Vollkommene im Neuen Testament bezeichnet wird und so. Das ist dann eher die Gefahr, etwas da zu lesen, was wir nicht direkt finden. Und da sollten wir, glaube ich, vorsichtig sein. Auch die Gemeinde als solches zu interpretieren, halte ich für problematisch. Deshalb würde ich hier eben eher zur Vorsicht mahnen, das zu schnell zu behaupten. Das, was wir, glaube ich, eindeutig sagen können, ist, dass die besonderen Begabungen, diese Zeichenbegabungen, nach dem Auftreten Jesu ganz eindeutig zurückgehen und in der Gemeinde eine untergeordnete Rolle haben. Was spricht dafür, dass sie eben in keinem anderen Brief des Paulus so detailliert beschrieben werden oder als notwendig beschrieben werden, dass sie auch in dem Wirken des Paulus und des Petrus in der Apostelgeschichte so gut wie nicht vorkommen. Wir haben dann Paulus, der jahrelang in Ephesus ist und es passiert so gut wie gar kein Wunder. In Korinth auch nicht. Seine Mitarbeiter muss er krank zurücklassen, statt sie zu heilen oder so. Das heißt, wir haben ganz, ganz viel, es greift ein. Die Wahrsagemagd, Dämonen wird ausgetrieben. Der tote Mann aus dem Fenster, der rausfällt, wird vom Leben erweckt. Paulus, der von einer Schlange gebissen wird, überlebt. Das gibt es schon. Aber da merken wir, dass über Jahrzehnte Missionsarbeit passieren einzelne diese übernatürlichen Wunder. Und da würde ich sagen, ja, das ist genau das, was beim Wirken Gottes immer vorgekommen ist, auch schon zur Zeit des Alten Testaments. Aber in dieser gehäuften Art und Weise, wie wir das beim Leben Jesu haben, da findet es hinterher nicht mehr statt. Das würde ich aber nicht nur aus 1. Korinther 13 ableiten, das würde ich vor allem dadurch ableiten, da ja die Wunder zur Zeit Jesu werden nicht als Vorbild genommen, so sollen wir handeln, sondern es wird gesagt, diese Wunder mussten geschehen, weil sie messianische Wunder sind und weil sie ein Ausweis sind, dass Jesus der Messias ist. Würden wir genau dieselben Wunder tun können, wäre es ein Hinweis, wir seien der Messias. Denn das ist ja genau das, was im Alten Testament vorhergesagt worden ist, unter anderem in Joel. Das erfüllt sich dadurch, als dann Jesus auftritt und diese ganzen Wunder passieren. Jetzt gibt es natürlich im Gespräch mit einem charismatisch überzeugten Christen, der wird die zitieren, Markus 16. Jetzt kennt ihr vielleicht Markus 16, wo dann steht, alle diese Wunder werden folgen denen und so weiter, es werden größere Wunder tun. Erstmal wissen einige von euch vielleicht, dass gerade Markus 16 textkritisch eine problematische Sache ist, weil in den ältesten Handschriften des Neuen Testaments stehen diese Sätze nicht drin. Jetzt will ich nicht behaupten, sie seien generell nicht drin, aber zumindest sollte man vorsichtig sein, eine ganze Theologie aufzubauen. Wenn man darauf eine Theologie aufbauen will, dann muss man erst einmal sagen, da steht ja denen, die ihn folgen, werden diese Sachen, also die werden diese Wunder tun. Hier ist nicht das einzelne Individuum gemeint, sondern hier ist die Gemeinschaft der Christen mit gemeint. Also das heißt, denen ist eine Gruppe, nicht jedem, der das macht, der wird all diese Wunder tun. Dann müssen wir auch schon sagen, dann fallen da alle die Apostel durch, weil keiner der Apostel tut alle diese Wunder, die da stehen. Also wo hat Petrus Gift getrunken, ist er nicht umgefallen. Also zack, Petrus versagt. Wo hat Jakobus das getan? Wissen wir auch nichts davon. Also hier ist die Gesamtheit gemeint, die das tun. Und wenn wir die Gesamtheit sehen, dann merken wir, all diese Wunder, die da erwähnt werden, erfüllen sich auch in der Apostelgeschichte. Aber an einzelnen Personen zu unterschiedlichen Zeiten. Das heißt, Gott tut Wunder, wann er es will, wann es notwendig ist, aber nicht im Leben jedes Einzelnen, sondern der Gesamtheit seiner Gemeinde. Und das ist, glaube ich, das, was Matthäus 16 ankündigt. Wenn ihr mit einem charismatischen Christen zu tun habt, der sagt, nein, das stimmt nicht, das sei jetzt für jeden Christen und da steht ja drin, Wunder tun, sie sollen heilen und so weiter. Was steht denn da noch drin, Markus 16? Was werden die noch tun? Bitte? Genau, Skorpione treten, was noch? Könnt ihr aufschlagen? Wer liest das gerade mal? Bitte? Gift trinken, ja, was noch? Also wer liest gerade mal den Zusammenhang, dann haben wir das gleich vor Augen und Ohren. Ja, also diese Stelle ist ja relativ eindeutig und die wird, also wozu ich jetzt einfach ermutigen will, ist, nehmt die Bibel ernst und zwar da, wo es möglich ist, wörtlich, aber nehmt sie wirklich ernst. Lasst euch das nicht wegnehmen von Leuten, die auftreten in euren Jugendkreisen oder Gemeinden oder sonst über YouTube, die euch Sachen unterstellen oder versuchen, was zu vermitteln, was nicht da wirklich steht. Also entweder ist es so, ihr interpretiert das, wie ich es jetzt interpretiere, zu sagen, das wird denen nachfolgen, der Gruppe derer, die dann nachher kommen, oder ihr interpretiert, jeder Christ kann das eigentlich tun. Das wird vielfach in charismatischen Kreisen getan. Meine Antwort ist dann immer, wenn du das sagst, bitte, hier ist ein Glas Gift, trink es. Und dann merkst du, ob das nur echt ist oder nicht. Nur irgendwelche Fake-Heilungen, ja, das sind ja leichte Übungen. Dann mach doch dies, wenn du es wirklich glaubst, dann mach es. Wir brauchen gar nichts dazu erfinden. Die Bibel sagt es deutlich, wenn du diese Interpretation vertrittst und damit sogar wirbst, dass du meinst, bei euch geschehen alle diese Wunder, dann möchte ich das sehen. Oder hier ist die Giftschlange, nehmen sie, lass dich beißen. Und ihr werdet merken, die Leute tun es nicht. Weil dann kommt plötzlich, wie schwach ihr Glaube wirklich ist. Sie können Beine verlängern und Kopfschmerzen wegmachen, aber Gift trinken eben nicht. Da würde ich sagen, ja, dann lass das dann, lass diesen ganzen Theater. Weil häufig ist es eben nichts anderes als Theater. Also deshalb würde ich sagen, dann macht es. Übrigens, das ist dann gleich auch noch ein paar Tipps weiter. Nehmt es wörtlich. Wenn einer kommt und sagt, er heilt, was es eben ganz häufig gibt, ich sage ja oft bei der School of Supernatural Ministries, lernst du das? Beispielsweise eine Lieblingsübung, die auch sehr Christen, die nicht aus charismatischen Gemeinden kommen, beeindrucken, ist das, was regelmäßig dort gelernt wird, ist das Nachwachsenlassen von Gliedern. Das ist so ganz, das kann jeder von denen. Nur, das klingt spektakulärer, als es ist. Es läuft nämlich immer auf dieselbe Art und Weise. Und zwar wird dann gesagt, Gott hat mir gezeigt, dein eines Bein ist länger als das andere. Bitte? Ja genau, das ist bei fast allen so. Also von daher ist das schon mal gut, du bist gut auf der sicheren Seite. Aber der, wer das nicht weiß, der ist schon mal beeindruckt. Und dann legst du dich hin und merkst, oh, tatsächlich, ein Bein ist ein bisschen länger. Und was ist dann? Dann zieht man ein bisschen daran, man legt die Hände auf, du fühlst dich schön warm und dann wird gesagt, und Gott macht es und Halleluja und Gott tut es. Und danach, das Becken geht einfach ein bisschen schief und plötzlich denkst du, Bein ist nachgewachsen, Glieder wachsen nach. Ich meine, das klingt so spektakulär, als ob da ein abgehackten Bein und plötzlich hat er wieder ein neues. Das passiert ja nie. Nachwachsende Glieder meint genau immer das. Also das heißt, Beine werden länger, Beineverlängerung. Was im Grunde genommen, würde ich sagen, hey, das sind so billige Fakes, mit solchen Sachen hat sich Jesus gar nicht aufgehalten. Fang doch mal mit den wirklich richtigen Sachen an, wenn es um Gott geht. Deshalb meine Antwort ist, ja, ich glaube, es kann auch Gabe der Heilung heute geben. Aber um das zu sehen, lass uns ins nächste Krankenhaus gehen. Wir gehen auf die Palliativstation, da, wo die Leute wirklich Hilfe brauchen. Nicht nur, wo sie ein bisschen Zwicken im Rücken haben, man die Hände auflegt und sie fühlen sich besser, sondern die sind kurz vorm Sterben. Und gut, du kannst ja vielleicht nicht jeden heilen, aber da sind dann 20 Leute, mindestens einen. Ich probiere es. Ich habe das auch schon gemacht. Eine Gemeinde, ich sage jetzt nicht wo, aber bei der Gemeinde, die meinten auch, sie könnten das tun. Sie haben das ein paar Mal probiert und danach haben sie ihre Theologie verändert. Ja, was ja auch vollkommen klar ist, denn die meisten, die herumreisen in der Stadt und in der Straße und da irgendwie dann ihre Geschichten erzählen von allen Leuten, die sie geheilt haben, wenn es dann wirklich drauf ankommt, dann klappt es eben nicht. Und da würde ich sagen, ja, daran zeigt sich, ob du wirklich Gabe der Heilung hast. Denn wenn eine wirkliche Gabe der Heilung von Gott ist, glaubst du, dass ein Schwerkranker, der Krebs hat, wieder gesund aufstehen kann? Ich ja. Und manchmal muss ich ja sagen, da bin ich ja gläubiger als mancher charismatischer Bruder. Die sagen, die glauben das zwar auch, aber wenn es darauf ankommt, dann nicht. Und ihr wisst ja, die regelmäßige Antwort, wenn derjenige nicht gesund wird, ist, der hat nicht genug geglaubt. Da würde ich sagen, hey, wie billig. Als ob Gott davon abhängig ist. Wenn Gott jemanden heilen will, ist er doch nicht abhängig, ob du daran glaubst oder nicht. Da wird dann zitiert, Jakobus aus dem Zusammenhang gerissen, nicht? Wer nicht glaubt, also der ist wie eine Winde hin und her gewogen. Das steht da, wenn du bittest um Weisheit, weil du weißt, dass Gott dir Weisheit geben will. Das steht da nicht im Punkt von Heilung. Da haben wir sogar den Mann, der zu Jesus kommt, Herr, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Und schickt Jesus ihn wieder weg und sagt, Nachschulung. Kennt ihr irgendeine Person, die Jesus nicht geheilt hat, weil sie gesagt hat, sie hat zu wenig geglaubt? Keinen einzigen. Sondern da ist ja sogar der Hauptmann, der dann wieder sagt, ja, geh nach Hause, mein Kind ist gestorben, alles zu spät. Und trotzdem heilt Jesus, obwohl er gar nicht dran glaubt. Wenn Gott heilen will, dann kann er heilen, davon bin ich überzeugt. Und dann kann er auch einen schwer Krebskranken heilen. Wenn aber bloß Zahnschmerzen, Rückenschmerzen, Verspannungen und sonst irgendwas geheilt werden, das ist Theater, das kann jeder lernen. Denn wir wissen nach der Psychosomatik, dass Leute mit Schmerzerkrankungen durch Placebos bis zu 60% Besserung spüren. Das heißt, wenn du nur stark genug den Leuten in die Augen schaust, dann kannst du ihnen genauso irgendwelche Kräutertropfen geben oder Wasser geben oder sonst irgendwie die Hände auflegen und dann fühlen sich 60% gut danach, besser. Und das wird dann uns verkauft als das ist die göttliche Heilung. Und das hat mit göttlicher Heilung gar nichts zu tun. Also deshalb, hier würde ich sagen, erstes Kriterium ist daran, wenn wirklich einer der Gabe der Heilung hat, geh mit ihm ins Krankenhaus. Ich glaube, Gott kann das tun. Wenn nicht, dann soll er bitte sehr auch bei den Schmerzerkrankungen aufhören. Und wie gesagt, wenn einer sagt, okay, der ist nicht gläubig, gehen wir zum Nächsten. Und wenn der auch nicht gläubig ist, dann auch der Nächste. Aber wenn dann plötzlich 10 alle nicht glauben können und nie klappt es, dann muss man sagen, also hier stimmt was nicht. Und wie gesagt, es geht mir gar nicht darum, jemanden lächerlich zu machen. Mir geht es einfach bloß darum, das ist ein ganz konkreter Test, den wir ja auch in der Bibel kennen. Also einer, der die Gabe der Heilung hat, aber der nicht heilen kann, ja, das gibt es eben nicht. Also entweder kann er das oder er kann es nicht. Und wenn er meint, er läuft über die Straße und er kann es, dann sollte er es da genauso tun. Also hier würde ich euch sagen, einfach prüft es direkt anhand der Bibel. Oder ich habe das erlebt immer wieder. Ich sage ja, ich war jahrelang in so einer Gemeinde und manchmal hat es mich hinterher genervt oder nervt mich heute auch noch, wenn ich mit Geschwistern spreche und die mir sagen können, ja, ich habe zu wenig Glauben. Wird dann schnell gesagt. Ne? Also die sagen, ja, Gott, also bei uns in der Stadt zum Beispiel, Nachbargemeinde, gerade erst vor, war nicht lange her, sollten Tote auferweckt werden. Das war der Prophet der Gemeinde, also nicht unserer, sondern einer anderen Gemeinde. Und dann hat der Gemeindeleiter die Offenbarung bekommen, der wird vom Tod auferstehen. Dann hat man den Sarg dann in der Gemeinde aufgebahrt, alle Halleluja gesungen und Zungen geredet. Und dann hat der Pastor ihm befohlen, aus dem Sarg rauszukommen. Wie ich schon erwartet habe, ist er im Sarg geblieben. bis heute. Und natürlich, wie ich auch schon erwartet habe, war hinterher die Ehefrau schuld, weil die hat nicht genug geglaubt. Ja, so wurde das gesagt. Ich habe mit dem Pastor selbst gesprochen, ne? Also mit ihm selbst. Ich habe ihm vorher gesagt, also ich bin nicht überzeugt, dass das da jetzt passiert. Nicht, weil ich nicht glaube, dass Gott Leute auferstehen lassen kann, sondern weil ich nicht sicher bin, ob der gerade auferstehen soll. Und dann hat er mir natürlich, wie immer, unterstellt, dann, wenn sowas läuft, ich glaube zu wenig. Wobei, ich glaube gar nicht zu wenig. Was ich den Eindruck habe, ist, hier ist kein Glaube, sondern hier ist eine Art magische Suggestion, die da stattfinden soll. Glaube heißt doch das vollkommene Vertrauen darauf, dass Gott das Richtige tut. Und genau das habe ich dabei. Aber wenn jetzt jemand zu mir kommt, dann macht auch da einen einfachen Test. Was ist nämlich der biblische Test für Glaube? Genau. Das haben wir doch gerade auch schon gelesen, nicht? Wenn ich Berge versetzen könnte, 1. Korinther 13, Jesus sagt, auch wenn du Glauben hast wie ein Senfkorn, also sehr, sehr wenig, dann kannst du zu einem Berg sprechen, setz dich hinweg. Also wenn dann einer kommt und sagt, er hat so viel Glauben, dann mach den Test, dann geh nach draußen und sag, da ist der Berg, bitte. Ja, ich meine, ihr müsst die Leute ernst nehmen. Denn sonst gibt es so viel Theater, was da gemacht wird. Dann haben die irgendeine Schulung und dann lernen sie irgendwelchen Quatsch dabei, der mit der Glaube sein soll. Das ist nichts anderes, als der säkulare Mensch im neurologistischen Programmieren lernt. Nämlich, dass er fest an etwas glauben muss, das visualisieren muss und dann passiert es auch. Das ist doch biblisch vollkommener Quatsch. Also entweder tut Gott was oder er tut es nicht. Ich muss mir das nicht erst vorstellen, mich einbilden. In der Gemeinde, in der ich Mitglied gewesen bin, da waren mehrere Leute, die sind dann immer nach vorne gekommen und haben gesagt, Halleluja, Gott hat mich geheilt. Und ich war mit denen im Hauskreis und wusste, die sind doch vollkommen krank. Aber das nennt man eben proklamieren. Das heißt, du musst bekennen, dass Gott dich gesund gemacht hat, weil dann hast du ja gar keinen Zweifel mehr. Dann bist du so überzeugt, dass du Gott schon Danke sagst und dadurch kommt Gott in Zugzwang und er muss dich gesund machen. Und viele Leute haben das regelmäßig gemacht und sind immer noch krank geblieben. Da würde ich sagen, das hat jetzt nicht mit Glauben zu tun, das hat mit, was mit Realitätsverdrängungen zu tun oder mit Einbildungskraft zu tun. Das ist nicht Glaube. Glaube biblisch ist, dass du Gott alles zutraust, dass du dann aber auch bereit bist zu akzeptieren, wenn er nicht so handelt, wie du das gerne willst. Also insofern, was ich euch jetzt sagen will, ist, lasst euch die biblischen Aussagen nicht wegnehmen von Leuten, die vorgeben, dass sie das erfüllen und ihr euch dann als arme Sünder fühlen müsst. Sondern wenn einer wirklich sagt, er glaubt, sagt ihm, dass er den Berg wegheben soll. Wenn einer wirklich sagt, er hat die Gabe der Heilung, dann geht mit ihm ins Krankenhaus und dann braucht ihr gar nicht lange zu diskutieren, was da in der Bibel steht, dann seht ihr gleich die Antwort. Wenn er heilen kann, dann ist ja immer noch die Frage, heilt er jetzt von Kraft Gottes, aber des Teufels? Aber hier würde ich erstmal sagen, ja, das ist schon mal ein starkes Argument. Das ist ja hier, wenn der gläubig ist und ich keinen anderen Grund habe, warum nicht? Aber wie gesagt, bisher habe ich so gut wie nie jemanden erlebt, der das erstmal gemacht hat und wo es dann auch sogar noch so gelaufen ist. Und da müssen wir dann sehen, dass meine Hauptthese dabei, das, was uns präsentiert wird als Gabe des Heiligen Geistes, gerade als Zeichengabe des Heiligen Geistes, in den allermeisten Fällen, meiner Schätzung nach über 90%, hat gar nichts mit dem Geist Gottes zu tun, sondern ist nur die ein oder andere elegante Art und Weise, die Gaben Gottes menschlich nachzumachen. Und da müssen wir sagen, das ist es nicht wert. Sondern da sollten wir die Hochachtung vor dem Wort Gottes haben und auch vor Gott selbst haben. Entweder ist die Gabe echt und dann ist sie eindeutig, da muss man gar nichts mauscheln oder lass die Finger davon. Psychosomatische Heilungen, die sind nichts wert. Umgekehrt, aber kann ich auch genauso sagen, wenn ich heute mit einem charismatischen Christen spreche, komm zu uns in die Gemeinde, wir haben mehrfach in den letzten Jahren erlebt, wie Gott auf Gebet Menschen geheilt hat, die wirklich eindeutig krank waren. Also das letzte Mal war vor ungefähr einem Jahr und zwei Monaten, begann das Ganze, einer unserer Gemeindeglieder, ein Mann mit Anfang 40, ist ins Krankenhaus gekommen mit Leukämie. Innerhalb von wenigen Wochen hat sich das verschlimmert, alle Behandlungsmethoden haben nicht angeschlagen, die Ärzte haben gesagt, innerhalb von ein paar Wochen ist er tot, seine Angehörigen, das heißt Frau und so weiter, sind gekommen und haben sich schon von ihm verabschiedet und wir als Gemeinde haben gefastet und gebetet, wie das die Bibel sagt. Wenige Wochen später ging es mit ihm besser. Heute ist er aus dem Krankenhaus entlassen, also nicht heute, sondern in der Zwischenzeit ist er aus dem Krankenhaus entlassen. Ihm geht es noch nicht alles ganz super, aber Leukämie ist weg. Da würde ich sagen, hey, eindeutig, Halleluja, Gott tut Wunder. Und das ist jetzt nicht nur ein Beispiel, ich könnte euch andere Beispiele erzählen. Nur wir machen keine spektakulären Heilungsgottesdienste, wo wir dann die Leute nach vorne rufen und denen dann, zack, jeder wird gerettet. Wir haben auch für einen anderen gebetet, der ist gestorben. Jetzt können wir sagen, ach, zu schwach gebetet. Ja, gar nicht. Sondern einfach, wir wissen doch, dass Gott besser weiß, was für den Menschen dran ist, als wir selbst. Hier wird auch gerne von charismatischen Christen unterstellt, ja, Heilung ist doch das Beste für den Menschen. Was sagt ihr darauf? Nicht immer. Zum Beispiel, wann nicht? Ich weiß ja nicht, wie das hier bei euch ist, aber in den meisten Gemeinden, in denen ich bin, da sind einige Leute, die mir bekennen, ich habe mein Leben ohne Gott geführt, wäre es mir nicht richtig dreckig gegangen, wäre ich nie zur Umkehr gekommen. Ich könnte euch zahlreiche solcher Beispiele erzählen. Ist dann Krankheit eine Strafe oder ein Segen? Ja, dann ist sie ein Segen. Also das heißt, wir müssen immer sagen, wo ist der Zusammenhang? Gott hat nirgends in der Bibel versprochen, dass er uns ständig gesund machen will. Jetzt kommt gleich Jesaja. Steht da nicht, er starb für unsere Krankheit und er lud auf sich unsere Schuld und Krankheit und so, ne? Also, das steht ja in der Bibel. Das sollten wir nicht wegerklären. Aber nehmen wir doch mal, er trug unsere Sünde. Wo gibt es heute Christen, die vollkommen ohne Sünde leben? Also, ich hoffe, keiner von euch meldet sich. Also, ich hatte das schon mal in der Gemeinde getan, gefragt, hat sich tatsächlich jemand gemeldet, ne? Da weiß man. Ja, aber im Allgemeinen warne ich die Leute vorher und sage dann, wenn sich jemand gleich meldet, dann ist er ein Heuchler. Dann meldet sich natürlich keiner mehr. Ne? Aber die Realität in der Bibel ist doch ganz klar. Natürlich haben wir mit Sünde zu tun, weil wir noch in dieser sündigen Welt, in dem sündigen Leib und so weiter leben. Wann ist die Sünde vollkommen weg? In der Ewigkeit bei Gott. Wann werden alle Krankheiten und alles Leiden weg sein? In der Ewigkeit bei Gott. Das lesen wir doch im Johannes, also in der Johannes-Offenbarung. Dann wird es keine Schmerzen mehr geben, kein Geschrei, keine Tränen. Genau dann erfüllt sich die Prophezeiung des Jesaja. Die erfüllt sich nicht hier auf der Erde. Das wäre ja auch schlimm. Denn willst du ewig hier auf der Erde leben? Ich hoffe nicht. Sondern selbst der gläubigste Charismatiker leidet dann plötzlich an Krebs, an Herz-Kreislauf-Erkrankungen, an Alzheimer, an sonst irgendetwas. Auch da ist es ja so. Macht mal eine Umfrage in einer stark charismatischen Gemeinde und ihr stellt fest, die Leute haben dieselbe durchschnittliche Lebenserwartung wie jeder andere auch. Ja, ja tatsächlich. Selbst die führenden Charismatiker, beispielsweise ein Watson in England, weil einer der führendsten Charismatiker dort, der ist gestorben mit Anfang 60. Und was haben dann die Leute gesagt? Er hat immer gepredigt, wenn du nur genügend glaubst, wirst du gerettet, wirst du gesund. Und dann hat man gesagt, ja, das war eine spezielle Anfechtung des Teufels. Ich sage, hey, dann rede doch nicht lange rum. Entweder gilt das, du glaubst, dann bist du immer gesund, oder es gilt nicht. Jetzt plötzlich was reinzumogeln, wo es nicht klappt, das ist nicht biblisch richtig. Und deshalb, auch wenn ihr da seht, die Realität ist gar keine andere, nur es wird viel erzählt. Jetzt habe ich gerade letzte Woche mit jemandem gesprochen, der war in Portugal gewesen, hat da so einen Missionseinsatz ein Jahr gemacht und mühsame Missionsarbeit und dann kam ein paar von dieser School of Supernatural Ministries. Die haben so einen Einsatz gemacht, nicht zwei Wochen und dann mal allen ordentlich gezeigt, wie das so geht. Also auf der Straße Leute geheilt und alle bekehrt und weitergezogen. Und hinterher großzügigerweise haben sie noch die Adressen weitergegeben. Dann sind sie den Leuten nachgegangen und da sagte mir, also die einzige Heilung, die jetzt wirklich spektakulärer war, eine blinde Frau soll sehend geworden sein. Dann kommst du zu der blinden Frau und die sagt, sie weiß von der Heilung nichts. Ja, aber in der Gemeinde wurde erzählt, die Blinde ist sehend geworden. Und damit wird heute geworben. Deshalb, ihr müsst aufpassen, manchmal ist der Wunsch so stark, dass Sachen erzählt werden, die so nicht ganz stimmen. Selbst per Video, du weißt ja heute hoffentlich, dass auch Video und sowas sind nicht immer Ausweis der Wahrhaftigkeit. Das sind auch manchmal Geschichten, die nicht unbedingt immer so stimmen. Ich weiß, damals in der Gemeinde, in der ich Mitglied war, dann hatten wir eine Gruppe eingeladen aus Argentinien. Die hatten da eine Gefängniserweckung. Da wurden wir in die Schweiz, damals wohnte ich in der Schweiz, eingeladen. Und dann sollten die auch in der Schweiz Gefängniserweckung machen. Und dann zwei Wochen später wurde bei uns in der Gemeinde berichtet, ja, in dem und dem Gefängnis hätte es eine Erweckung gegeben. Und das hätte man auch darin gesehen, die hätten dann alle ihre schmutzige pornografische Literatur aus dem Fenster geworfen. Weil ich damals schon etwas skeptisch war, habe ich dann angerufen bei dem Gefängnis und der Gefängnisdirektor wusste von der Erweckung nichts. Und er sagte, ja, ja, die haben schon die Sachen immer aus dem Fenster geworfen, das haben sie vorher auch schon getan. Nämlich einfach ihren Müll, statt irgendwo in die Mülltonne, zack, aus dem Fenster raus, in den Hof runter. Und das heißt, da war gar nichts von Erweckung. Aber das, weil man es so sehr wollte, hat man das verkündigt als Erfolg und es war gar nicht da. Also deshalb würde ich sagen, seid vorsichtig. Ja, Gott tut Wunder heute auch noch, aber glaubt nicht jedem, der euch das erzählt, weil vielfach wollen die Leute etwas hören und keiner prüft es nach. Also wirklich, wenn ich jetzt nicht gläubig wäre, dann würde ich sagen, ja, da könnte ich so richtig Karriere machen. Ich könnte den Leuten erzählen, was sie alles hören wollen. Kein Mensch prüft es nach. Ich könnte ihnen erzählen, ich war im Gefängnis und bin durch Wände gegangen und ich war tot und bin wieder auferstanden. Die würden mir alle mit Begeisterung zustimmen. Ich habe jahrelang mitgearbeitet mit einer Arbeitsgemeinschaft für biblische Ethik in der Medizin. Da haben wir einen Russen, also untersucht die Geschichte, der tritt bis heute auf in charismatischen Gemeinden und sagt, er sei tot, man hätte ihm 5 Organe rausoperiert und dann durch ein Wunder Gottes lebe er bis heute. Nun, was in Russland möglich ist, nicht alles in Deutschland möglich. Wir sind dann durch ein paar Umwege an die Krankenhausunterlagen gekommen. Herausgekommen ist, der war nie tot, ihm wurde lediglich eine Milzoperation gemacht. Das war alles. Bis heute tritt der Mann auf in deutschen Gemeinden und erzählt von den Wundern, die Gott in seinem Leben getan hat. Kein Mensch fragt nach. Warum? Weil man möchte das so gerne. Man möchte so gerne diese Wundergeschichten haben, also glaubt man daran. Was ich euch also sagen will, Gott tut Wunder, und er tut eindeutige Wunder, und er kann Krebskranke heilen, aber man soll sich nicht mit irgendwelchen billigen Ersatz davon abspeisen lassen. Genauso ist das auch beim Zungenreden. Das meiste Zungenreden, was ich bisher je gehört habe, in der Gemeinde, in der ich war, konnten alle Zungenreden. Ich glaube, ich war der Einzige, der es dann nicht mehr konnte oder nicht konnte. Dann kamen regelmäßig Geschwister auf mich zu und haben gesagt, Michael, sollen wir über dir beten, dass du auch in Zungenreden kannst? Und meine Antwort war darauf, erstmal ist nicht die wichtigste Geistesgabe, deshalb suche ich nicht besonders danach. Und wenn Gott es will, dann stehe ich morgen früh auf und rede in Zungen. Und bisher ist das nicht passiert, also hat Gott offensichtlich nicht vor, mir das zu geben. Und warum soll ich dann speziell das jetzt machen? Aber die Realität ist, die Zungenreden, die ich gehört habe in allen charismatischen Gemeinden, ist das, was jeder von euch auch kann. Ich kann euch eine halbe Stunde noch so weiter erzählen. Und was hilft es euch? Genau was im 1. Korinther 13 steht, ist, der Geist bleibt ohne Frucht. Da sagt Paulus, lieber 3 Worte mit Vernunft als 10.000 in Zungen. Das heißt nicht, dass Zungenreden grenzwertig falsch ist, aber es muss echtes Zungenreden sein. Höchstens 2 oder 3 und dann nur mit Übersetzung bitte. Und genau das passiert so gut wie nie. Deshalb muss man sagen, eben das ist kein biblisches Zungenreden, sondern das meiste ist bloß psychisch aufgebautes Reden, was jeder machen kann, egal. Deshalb geht es dir auch so leicht. Ein Kollegen, den ich dann kennengelernt habe, also nicht an der Bibelschule, sondern dort, der hat dann gesagt, ja, eben bei ihm ist das so, er hat einen Kurs besucht und in dem Kurs wurde ihm gesagt, du musst einfach eine halbe Stunde Halleluja beten, dann kannst du in Zungen reden und das geht. Kannst du probieren. Halleluja, 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 Halleluja. Dann hast du in Zungenreden. Nur das hat mit biblischen Zungenreden null zu tun. Also deshalb, ich würde sagen, unterscheidet das, was uns da geboten wird, von der realen Begabung. Was mich dann zum Beispiel auch wundert, es gibt so viele Seminare, zum Beispiel an der School of Supernatural Ministries. Du lernst, wie du heilst. Du lernst, wie du prophezeist. Du lernst, wie du in Zungen redest. Aber was haben wir gesehen? Was sind die wichtigsten Gaben des Geistes? Die tauchen adäquat gar nicht auf. Ja, warum? Weil du da nicht schöne YouTube-Videos mitmachen kannst. Weil du nicht in der Gemeinde auftreten kannst, heute wieder 5 Leute geheilt. Also, und dann würde ich sagen, hey, lass da mal die Finger davon. Wenn der Paulus das deutlich sagt, diese Gaben sind da, wenn du sie bekommst, okay, freu dich drüber. Wenn du sie nicht bekommst, dann such zuerst nach den Wichtigeren. Denn das ist genau, was Paulus sagt. Also deshalb, ich will gar nicht sagen, alles böse, alles schlimm, sondern mach einfach nur, was da in der Bibel steht. Dafür müssen wir nichts wegerklären. Dafür müssen wir auch nicht Sachen erzwingen, wenn sie nicht da sind. Wenn Gott es für nötig erhält, dass du in Zungen redest, dann ist meine Überzeugung bis heute. Dann wachst du morgen auf und ehe du dich versiehst, sprichst du in einer anderen Sprache und ein anderer ist da, der es versteht. Dann würde ich auch sagen, in Ordnung. Aber wenn nicht, dann brauchst du diese Sachen weder üben noch sonst irgendwas. Das kommt dann nämlich nur auf menschliche, billige Kopien heraus. Also ich habe jetzt besonders von diesen Zeichenbegabungen geredet, weil die ganz besonders in der charismatischen Bewegung in den Vordergrund gestellt werden, dass man manchmal den Eindruck hat, von den etwa 30 im Neuen Testament erwähnten Gaben des Geistes, seien das die primären oder die eigentlichen oder die, auf die es ankäme, wobei Paulus im 1. Korintherbrief genau das Gegenteil sagt. Also das ist jetzt nur Hinweis für, das war jetzt auch Themenbereich, Gefahren in der Beschäftigung mit den Gaben. Die Gefahr, Dinge erzwingen zu wollen, die Gott gar nicht gegeben hat. Oder Dinge nachzumachen, weil sie so ähnlich sich anhören oder aussehen wie die echten Begabungen, aber dafür das Echte eigentlich eher lächerlich zu machen und zu verwässern. Also das hier wäre der Punkt. Vielleicht erstmal dabei noch Rückfragen. Gleich mehrere. Bitte.
Zum Thema von vorhin nochmal von dem Text in 1. Korinther 13. Ist es denn tatsächlich so, dass die Sprachen oder Zungenrede in Verbindung gebracht werden mit dem Vollkommenen? Also es ist nur eine Verbindung zwischen Prophetie und Weissagung oder Erkenntnis und dem Vollkommenen, aber von den Sprachengaben wird ja einfach nur gesagt, dass sie aufhören wird. Mhm.
Genau, so würde ich es ja auch sehen. So würde ich das durchaus auch sehen. Nur die Frage, die dann offen bleibt und die wir nicht ganz klar beantworten können, wann?
Ja, na klar. Ja.
Also, dass sie in jedem Fall aufhören wird, ist ja klar, spätestens in der Ewigkeit bei Gott, weil da ist sie ja gar nicht mehr nötig. Möglicherweise auch früher. Nur das, was ich eben sage, wo wir, glaube ich, auch vorsichtig sein müssen, einfach weil wir in Gemeinden sind, in denen kein Zungenreden praktiziert wird, dann dazu, das als Rechtfertigung zu nehmen, wenn es nicht deutlich in der Bibel steht. Also es wird aufhören, da würde ich sagen, ja, ganz klar, nur es steht eben nicht wann. Und deshalb würde ich sagen, vorsichtig prüfen, und wenn ich jetzt deutliche biblische Kriterien habe, dass das zumindest nicht biblisches Zungenreden sein kann, dann genügt mir das auch erstmal. Egal, ob es das theoretisch noch irgendwo geben kann, aber hier sehe ich, das ist nicht so, und geht in eine charismatische Gemeinde, plötzlich reden alle durcheinander in Zungen. Sie ist schon Minuspunkt falsch. Plötzlich wird gesagt, jeder Christ könne in Zungen reden. Dabei sagt doch Paulus ganz deutlich, redet jeder in Zungen? Nein. Ja, Liebe hat jeder, klar, Hoffnung und so weiter, weil das soll ja den Charakter jedes prägen. Da ist dann, nein. Ist jemand da, der übersetzt? Das, was ich manchmal kenne, da sagt jemand, ich habe den Eindruck, das heißt. Das kann übersetzen. Stellt euch vor Gericht wäre so ein Übersetzer. Ich habe den Eindruck, der Zeuge hat das und das gesagt. Ja, entweder hast du es verstanden oder hast du es nicht verstanden. Oder wenn dann die Erklärung dreimal so lang ist wie das Zungenreden, dann merkst du auch, irgendwas stimmt da nicht. Übersetzen heißt, du hörst die Sprache des anderen und verstehst sie. Dass du irgendwas empfindest, wenn der andere redet, hat nichts mit einer Gabe Gottes zu tun. Das tue ich auch. Wenn ich irgendwo in Italien bin und die Italiener reden höre, dann habe ich auch den Eindruck, der sagt das und das. Aber ob das stimmt, wer weiß es. Ne? Also das ist dann reine Spekulation. Das ist keine Gabe Gottes, das kann jeder Mensch. Der eine ist nur mutig und sagt dann etwas. Entweder du verstehst es oder verstehst es nicht. Und das habe ich bisher so gut wie nie erlebt. Dann müssen wir sagen, dann ist das eindeutig biblisch falsch. Egal, ob das Zungenreden per se schon aufgehört hat, was sein könnte, oder ob es eventuell noch in der Zukunft aufhört. Dann sehen wir, das, was da stattfindet, ist nicht das biblische Zungenreden. Das wäre mein primärer Punkt. Ja, dann war hier noch, bitte.
Ja, wie verhält sich es damit, wenn der Zungenredner selber sein Gesagtes in Zungen auslegt?
Falsch.
Macht auch keinen Sinn.
Nein, weil da ist ja gerade diese Form der Beglaubigung fällt weg. So ist es. Das heißt, hier soll ja gerade durch das Zusammenspiel des einen mit dem anderen ein höherer Grad von der Beglaubigung sein. Wie gesagt, können auch zwei Betrüger sein, aber es ist erstmal schon geringer, die Wahrscheinlichkeit. Also deshalb, normalerweise, ja, rein theoretisch ist es möglich, steht sogar in der Bibel. Also das heißt, wenn keiner da ist, der es auslegt, dann bete er darum, dass er es auch auslegen könne. Also prinzipiell, ja, aber es sollte nicht die Regel sein, weil gerade nämlich hier die Gefahr besteht, dass uns etwas unterschoben wird, was nicht echt ist. Darüber hinaus wäre dann meine Frage, dann bräuchte es in der Gemeinde auch noch jemand, der die Gabe der Geisterunterscheidung hat. Sonst sollte er generell schweigen. Ich habe bisher nie erlebt in der charismatischen Gemeinde, dass Geisterunterscheidung praktiziert wird. Ich habe es nie erlebt, dass jemand dann gesagt hatte, dein Zungenreden ist falsch. Nie. Sondern da wurden eher, die noch nicht in Zungen geredet haben, aufgefordert, jetzt auch noch in Zungen zu reden. Da würde ich sagen, genau das braucht es aber, damit echt von falsch unterschieden werden kann. Und das findet dort nicht statt. Und genau das bräuchte es. Und solange keiner da ist, der die Gabe der Geisterunterscheidung hat, soll man bei zweifelhaften Gaben eher darauf verzichten. Sonst kann es ja vollkommen in die falsche Richtung da hineingehen.
Ja, weil laut dem Zungenredner ist das, was er in Zungen redet, ja komplett vom Geist eingegeben.
Ja.
Und diese Person hat sich so darin verstanden, dass sie das von dem, so als Übermittler da ist. Der Geist spricht zu ihm, er redet in Zungen und er sagt das nochmal in meiner Sprache. Das, was der Geist ihm gesagt hat.
Eben theoretisch möglich. Jetzt muss man eben bei der Person überprüfen, wie glaubwürdig ist die, was natürlich wird gesagt, der Inhalt auch dessen. Wenn er jetzt irgendein Bibelvers zitiert, dann würde ich sagen, ja, egal, ob jetzt mal in Zunge redet, gut, kann die Bibel auch gleich vorlesen oder so. Wenn er jetzt irgendwas ganz anderes sagt, dann muss man genau hinschauen, was der Inhalt. Man muss sehen, es ist auch generell eine Person, die gerne im Vordergrund steht, die sich gerne präsentiert oder gereden hört oder sonst irgendwas, dann schon mal ein Minuspunkt und so. Also auch solche Sachen. Nicht? Also rein bei so etwas. Und dann am Ende, naja, ich würde bevorzugen, was Paulus auch tut, erstmal lieber drei Worte mit Vernunft als 10.000 in Zungen. Zweitens, wenn, dann ein anderer Übersetzer, damit es auch noch mehr Glaubwürdigkeit für außen hat. Also das andere kann ja prinzipiell jeder und ist nicht mehr überprüfbar. Das soll ja überprüft werden. Und zwar warum? Damit Gott nicht verunehrt wird, damit wir gerade ein Stück weit geschützt sind vor irgendwelchen Betrügereien. Deshalb soll überprüft werden. Ja.
Persönliche Erfahrung und Ermutigung.
Ja, da steht ja auch im 1. Korinther 14, dass es so etwas gibt. Dass eben derjenige, der nicht mit Übersetzer da reden kann, der solle privat für sich reden, dann ist Gespräch zu Gott. Da würde ich sagen, ja, das ist prinzipiell möglich, aber auch diese Person würde ich auffordern, oder tu es auch, ich fordere diese Person immer auf, überleg ganz genau, was du da tust, ist das jetzt wirklich biblisches Zungenreden oder hat man dir einfach bloß vermittelt, dass du jetzt Gott näher bist, wenn du unverständlich redest? Und manche haben das. Und da würde ich sagen, dann lass das. Denn es gibt heute so viel, was mit Zungenreden verbunden wird. Da wird gesagt, wenn du in Zungen redest, dann betet Gott besser. Der Johannes Hartl, den ihr wahrscheinlich einige von euch kennen, in seinen Ausführungen über Gebet, auch in YouTube-Videos, in denen er das macht, dann sagt er eben, ja, er spricht ja von ganzen Gebetsnächten. Und dann führt er dabei aus, ja, irgendwann so nach 2-3 Stunden fällt einem ja nichts mehr ein, was man beten solle. Und dann müsse man halt in Zungen weiterbeten. Also erstmal würde ich sagen deutlich, die Länge des Gebetes wird in der Bibel nirgends als Ansatz genommen für Wert des Gebetes. Sondern es wird eher im Vaterunser noch gesagt, plappert nicht endlos wie die Heiden, sondern sagt Gott kurz und bündig, was dran ist, wie im Vaterunser, und dann mach Schluss. Die Länge des Gebetes ist doch gerade wie bei den Baalspriestern, die dann endlos rufen den ganzen Tag und meinen, sie könnten ja Gott beeindrucken. Meinst du, du könntest Gott beeindrucken, indem du endlos lange redest? Ich glaube, dann ist Gott manchmal eher genervt. Dann sagt er, mach doch endlich Schluss, du hast mal gesagt, was du sagen wolltest. Ja, also und hier wird ein falsches Element vermittelt, du müsstest endlos lang und wenn dir nichts mehr einfällt, dann musst du in Zungen beten. Oder Gott sei näher, wenn du in Zungen betest. Das sind alles unbiblische Aussagen, die stehen nirgends in der Bibel. Ja, es gibt das private Reden des Menschen in Zungen zu Gott, das kann es geben. Aber du musst auch dabei für dich selbst prüfen, dann schadet es nicht der Gemeinde. Aber du musst für dich selbst prüfen, machst du dir etwas vor, indem du jetzt Zungenreden einfach produzierst, eben genau wie das Reden, was ich gerade gemacht habe. Dann gibt es zwar gute Gefühle, weil du dir einbildest, in der Nähe Gottes zu sein. Aber es hat mit der Nähe Gottes nichts zu tun. Und das können wir manchmal daran sehen, wie ein Mensch sagt, wie er zum Zungenreden gekommen ist. Ist er in einer Gemeinde, in der alle Zungenreden können? Wie sagen wir, oh, Vorsicht. Ist es einer, der anfangen musste zu üben? Oder einer, der sagt, ich habe es einfach plötzlich ausprobiert? Oder ich habe bei solchen Sachen alles Vorsicht. Das klingt alles eher nach gemacht. Und das ist dann eher, das ehrt nicht Gott, sondern das führt eher von Gott weg. Da wird in Zungenreden Dinge hineininterpretiert, die Zungenreden eigentlich gar nicht hat.
Wie geht man dann mit solchen Leuten um? Weil oftmals ist es ja so, dass die Leute sehr wohl ehrlich auf der Suche sind und dass sie dann meistens das erste Opfer des Betrugs werden, dass sie sich selber verblenden.
Genau.
Aber dann ist es ja, also wie gehe ich dann damit um oder wie kann man damit?
Also das ist eine große Gefahr, dass eben Leute ehrlich auf der Suche sind und die sind gerade bei der charismatischen Bewegung am anfälligsten. Die Leute, die mehr wollen, nicht, deshalb ja mehr Konferenz auch nicht, mehr Glauben, mehr Erlebnisse und so, das ist grundsätzlich nicht falsch. Allerdings auch bei diesen Menschen, wenn wir sie näher kennen, müssten wir versuchen, sie selbst dabei zu begleiten, offen dafür zu sein, wie Gott in ihrem Leben wirksam ist. Der beste Schutz davor ist die echte Nachfolge. In einer Gemeinde, die lasch und oberflächlich oder nur noch einen äußeren Rahmen hat, die ist am anfälligsten für so etwas, weil die Leute mit der Zeit spüren, hier ist nur noch der äußere Rahmen, hier ist gar nicht mehr die Begeisterung für Jesus. Dann natürlich ist man anfällig, gerade die, die mehr wollen, bekommen dann die Antworten. Die wird gesagt, ja, bei uns ist ja viel mehr. Allerdings auch Leute, die auf der Suche sind, ich würde ihnen versuchen zu vermitteln, was euch ja auch klar ist, was in der Bibel steht, wie geistliches Leben funktioniert. Und das funktioniert eben gerade nicht mit Heilung und Zungenreden, sondern es funktioniert damit, dass wir die Nähe Gottes suchen, dass wir im Gehorsam sind, dass wir das tun, was wir tun können im Alltag und dass wir dann wachsen, denn wer über wenig treu ist, der wird auch über mehr gesetzt. Häufig ist das ein Mensch, der auf der Suche ist, dem wird in der charismatischen Bewegung eine Abkürzung angeboten. Du musst nicht langsames Wachstum, sondern dir legt einer die Hände auf und dann bist du heute wie Paulus, Petrus, Jakobus, Johannes in einer Person. Du heilst so viel wie keiner der Jünger, du prophezeist so viel wie keiner der Jünger, du redest so viel in Zungen wie keiner der Jünger. Und genau da ist dann das Problem. Hier ist eher das Problem, man möchte eine Abkürzung statt des langsamen geistlichen Wachstums. Aber genau das ist das, was uns in der Bibel versprochen wird. Ich habe gesagt, es gibt ein langsames, aber dann hoffentlich stabiles Wachstum mit Herausforderung, mit Bewährung, die stattfinden muss. Und hier das, was ich gerade häufig erlebe, dass viele der Menschen leben da ein Doppelleben. Sie sind auf einem charismatischen Event und dann im Alltagsleben sieht das ganz anders aus. Das gibt es auch in anderen Gemeinden. Nur hier wird ja der Anspruch einer höheren Geistlichkeit gehoben. Da habe ich gerade vor 2 Wochen mit einer jungen Frau gesprochen, die hat ihre Ausbildung gemacht so als Arzthelferin. Hat ja noch einen anderen Namen, medizinisch-technische Assistentin so. Ne? Und dann hatte sie extra bei einer Christin die Ausbildung gemacht, charismatische Christin. Sie sagte immer, wo sie getroffen haben, Gottesdienst, viel Halleluja und so weiter. Und dann sagt sie, im Alltag vollkommen ungenießbar, dauernd rumgeschrien und so. Dann hat sie gewechselt, ist jetzt beim ungläubigen Arzt, sagt, viel besser. Und da merkst du, eben nicht alle mit Halleluja und vielen Offenbarungen, die erzählt werden, sind auch im Alltag so, sondern wirkliches geistliches Wachstum verändert den Charakter und die Persönlichkeit. Und nicht eben Leuten zu sagen, eben was sie gerne hören wollen oder Sachen zu machen, die sich bei mir gut anfühlen. Heißt nicht, dass es generell falsch ist. Wenn wir Leute helfen wollen, dann müssen wir ihnen einen besseren Weg geben. Besser heißt nicht einen erfolgreicheren, sondern einer, der wirklich in der Bindung zu Jesus geht und der auch losgelöst von dem Halleluja-Gottesdienst im Alltag präsent ist. Und danach sollten wir streben. Wir sollten schon nicht zufrieden geben, einfach mit einer Gläubigkeit, die wir irgendwo übernommen und aufgenommen haben. Wenn wir das tun, zu Recht fragen dann andere Leute, auch Jugendliche, wir wollen etwas anderes, wir wollen mehr. Sondern wir müssen immer wieder selbst bereit sein, diese Rückbindung an Jesus zu leben und auch zu sagen, das muss im Alltag auch spürbar sein, wie sehr wir von Jesus begeistert sind. Wie sehr wir durch die Bibel Bereicherung empfinden. Und wenn nicht, dann müssen wir danach suchen, wie das intensiver möglich ist. Und das ist der beste Schutz dafür, dass eben dann billige Versprechungen, die hinterher gerade nicht diese Verwurzelung in Jesus bieten, dass die angenommen werden. Wenn wir das nicht haben, ja, dann denken die Leute häufig, sie haben es da. Und sie werden sich auch erstmal wohlfühlen, weil sie haben den Eindruck, dass ja vieles, nach dem ich gesucht habe. Sie glauben erstmal viele der Wunder, weil sie ja nicht nachprüfen, die dann erzählt werden. Sie meinen jetzt wirklich, wenn sie anfangen so zu reden, wie ich das gerade getan habe, jetzt hätten sie das biblische Zungenrede und Jesus sei ihnen nahe. Und das Traurige ist ja, das ist gar nicht so, sondern dieses, was sie da machen, machen ganz viele Leute unterschiedlicher Religionen auch, die meisten auf menschlicher Ebene, manche auch auf okkulter Ebene. Und wie gesagt, deshalb sage ich ja, wenn ihr in der Gemeinde beten werdet für Heilung, werdet ihr in der Gemeinde Heilung erfahren. Das ist, glaube ich, dann gar nicht die Frage. Nur ihr werdet sie nicht immer erfahren und nicht immer, wenn ihr das wollt. Dann sehe ich das jetzt dafür, dass wir eine Pause machen. Ist das richtig? Genau. Dann habe ich hier auch noch... Ja. Ich habe hier nämlich noch etwas. Falls ihr weniger lest, habe ich hier noch ein Büchlein mit 52, dafür schmaler, kurzen Gedankenanregungen von 5 Minuten, so aus Kultur, Gesellschaft, Wissenschaft, Bibel natürlich, nicht alles mit dem Glauben zu tun. Falls euch das interessiert, ihr könnt gerne eins aufmachen und es dann mitnehmen. Das kostet 5 Euro. Hier habe ich noch ein paar Exemplare meines Buches über Gender Mainstreaming. Diese Exemplare, die ich jetzt dabei habe, die verschenke ich auch. Da könnt ihr gerne eines so mitnehmen. Also Hintergründe, wie ist das entstanden, was bedeutet das, biblische Reflexion und so weiter. Das hier.
Sehr ergiebiges Thema. Von daher nochmal der Hinweis, wir machen nachher noch eine Fragerunde. Dann könnt ihr nochmal erst recht eure Fragen loswerden. Nach dem vierten Teil, den wir gleich haben werden. Wir machen kurz nur 5 Minuten Pause, seid nicht zu lang, wo ihr auch seid, auf der Toilette oder draußen am besten gar nicht.